Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
Zurück geht das Ganze ein bisschen auf die Zisterzienser, die hatten wir ja auch schon mehrfach gehabt. Die haben also für den Weinbau, die Mönche haben da einiges geleistet, schon in ganz frühen Jahren, wobei man sagen muss, ja, die haben wahrscheinlich auch ganz gern mal ordentlich eingepischelt und auch dann, wenn das so war, auch gern guten Wein getrunken.
Eingepetzt.
Ja. Ora et labora.
Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder da, der René Hart und der Tom Ehlke. Es geht weiter mit dem VRM-Wein-Podcast Wein mal eins. Und heute haben wir ein Thema, der René sagt ja dann in der Stille immer spannend, interessant. Nein, wir haben ein Thema, wo man wirklich also viel draus entnehmen kann, wo man sehr ins Eingemachte geht, gerade wenn es um Weingenuss geht und Weingenuss auf einem gewissen Niveau geht. Nämlich heute geht es um die Wiege der großen Weine, die Top-Lagen im VRM-Land.
Genau, Tom, wir hatten ja das Thema VDP-Qualitätsweinpyramide schon mal in der ersten Staffel besprochen. Wir erinnern uns, das war die Nummer mit Guts, Orts- und Lagenwein.
Richtig.
Und ja, da kamen jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer und haben gesagt, ey, drösel das doch nochmal auf. Und das haben wir getan. Heute wollen wir das Thema Lagenweine mal etwas näher beleuchten. Das ist ja auch so, das ist ja die Champions League der Weine, die wir haben. Was sind denn Lagenweine? Wie kam es überhaupt dazu? Und was ist mit dem Hype nach gerade vielleicht sogar Mythos auf sich hat?
Ja, sagen wir mal Hype. Also Mythos ist okay.
Na, aber also
für manche ja. Ja,
ist okay. Ja. Nein, ist okay. Ja. Also der VDP unterteilt die Qualität der Weine in Guts-, Orts- und Lagenweine, wobei an der Spitze der Pyramide nochmal ein Unterschied gemacht wird. Da gibt es die erste Lage und das große Gewächs. Tom, erste Lage.
Ja, also erste Lage heißt der eigentliche Oberbegriff in allen Anbaugebieten für alle Weine der obersten Kategorie.
Mhm.
Auf der Flasche ist das super gekennzeichnet, nämlich so ein Logo, auch in Glas eingeprägt, oder so ein Relief kann man sagen, eine Eins mit einer Traube.
Ja.
So, das ist auch auf dem Etikett dann drauf. Und also Weine, erste Lage, sind allesamt herausragend, markant und langlebig, sagt das VDP dazu. Gut, das erwarte ich auch von so einem Top-Premium-Produkt. Sie stammen aus klar abgegrenzten Lagen und begeistern mit ihrem eigenständigen Profil und so weiter und so fort. Da sage ich ganz einfach, das ist schon, wenn man sich so eine Flasche aufmacht, ja, dann hat man wirklich erstklassig individuell und eindrucksvolle Geschmackserlebnisse. Aber René, und das, jetzt kommst du ins Spiel, es geht sogar noch besser.
Ich muss da nochmal kurz reingrätschen. VDP, erste Lageweine, die trocken sind, nennt das VDP erstes Gewächs. Und wie gesagt, die tragen diese Eins mit Traube auf dem Flaschenhals und auf dem Etikett. Aber es geht jetzt noch eine Spur höher, und zwar VDP großes Gewächs. In diesen Weinen ist der Herkunftsgedanke auf die qualitative Spitze getrieben. Sie stammen oft aus weltberühmten Lagen, die durchweg außerordentliche Trauben hervorbringen und teils schon in jahrhundertealten Karten festgehalten worden sind. In ihnen spiegeln sich auch so unnachahmlich diese einzigartigen Charakter der Lagen, die besondere Beschaffenheit des Bodens und das großartige Können. Ja, die sind gekennzeichnet mit dem Doppel-G auf der Flasche. Und auch da ist es so, dass die VDP große Lagewein, die trocken sind, VDP großes Gewächs heißen. So, aber wie kam es denn überhaupt zu den Lagenweinen? 1971, wir erinnern uns, wurde durch den Gesetzgeber im deutschen Weingesetz der Begriff festgesetzt. Dabei wurde das Anbaugebiet als Herkunft von Qualitätsweinen definiert, die in einem abgegrenzten Gebiet produziert werden. Dabei wurden die Anbaugebiete nochmal in Groß- und Einzellagen unterteilt. So, Tom, und jetzt fangen wir mal an mit dem Thema, wie ist es? Und das erste Thema, Bereich.
Ja, also unter Bereich versteht man eben eine Zusammenfassung mehrerer Lagen, aus deren Erträgen, also Reben und Traubenweine, gleichartiger Geschmacksrichtung hergestellt werden, so heißt es da in den Bestimmungen, und die in nahe beieinander liegenden Gemeinden desselben bestimmten Anbaugebietes, also Pfalz, Rheinhessen, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Franken, Sachsen, was auch immer, eben gelegen sind. Jetzt
die Abstufung.
Die nächste Abstufung wäre die Lage. Eine Lage ist eine bestimmte Rebfläche, Einzellage oder die Zusammenfassung mehrerer solcher Flächen, das wäre dann eine Großlage. Aus deren Erträgen, jetzt kommt es wieder, also was ich jetzt da vortrage, ist im Prinzip der Text der Bestimmung.
Die Definition, genau.
Gleichwertige Weine gleichartiger Geschmacksrichtungen hergestellt werden und die in einer Gemeinde oder in mehreren Gemeinden desselben bestimmten Anbaugebietes gelegen sind.
Wir machen mal ein Beispiel,
oder? Ja, das war jetzt sehr technokratisch oder bürokratisch, aber weil es aus der Bestimmung heraus war, wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel anhand von Rheinhessen, aus dem wir ja stammen bekanntlicherweise und wir auch, das ist auch das größte deutsche Anbaugebiet, es ist unterteilt in drei Bereiche.
Das hatten wir ja eben, dass wir gesagt haben, die Bereiche.
Das ist im Prinzip die das große Sieb, Bingen, Nierstein und Wonnegau.
Das heißt von Nord, Mitte, Süd.
Genau, also für Messfremde ganz einfach, Wonnegau ist so der Bereich um Worms.
Ja, genau.
In der Gegend um Worms. So, und diese Bereiche unterteilen sich in 26 Großlagen.
Ja.
Großlagen ist beispielsweise Oppenheimer Grötenbrunn, Flohnheimer Adelberg, Niersteiner Gutes Domtal. Diese Großlagen umfassen dann Einzellagen. Also insgesamt gibt es 432 Einzellagen in ganz Rheinhessen.
Ja.
So, in den Weinorten Oppenheim, Dienheim, Ludwigshöhe und so weiter und so fort. Ja. In dieser Großlage Grötenbrunn, jetzt kommen wir zurück zum Grötenbrunn, finden wir dann Einzellagen wie etwa den Dienheimer Tafelstein oder den Oppenheimer Sackträger.
Ah, jetzt wird das, glaube ich, auch für...
Ich denke, das ist jetzt von oben nach unten ganz gut.
Die Gießkanne des Sieb war ein gutes Beispiel.
Der Sieb wird immer dichter.
Wird immer dichter, genau. Ja. Also Großlage ist eine Herkunftsbezeichnung beim Weinbau. Sie ist nach dem deutschen Tafelwein und dem Qualitätswein ein bestimmtes Anbaugebiet, praktisch das drittgrößte Sieb, um die Herkunft eines Weins aus Deutschland zu bestimmen. Sie bezeichnet fast immer die Zusammenfassung mehrerer Einzellagen eines bestimmten deutschen Anbaugebietes. Derzeit gibt es knapp 170 Großlagen in Deutschland, die durchschnittlich 600 Hektar groß sind. Von der Namensgebung her ist die Großlage nicht von einer Einzellage zu unterscheiden. So, Weine aus Großlagen müssen nicht unbedingt schlechter Qualität sein als solche aus Einzellagen. Es kommt vor allem auf die Qualität der Lagen an, die einer Großlage angehören. Jedoch wird eine gute, bekannte Einzellage in der Regel als solche vermarktet, logischerweise. Weine mit einer Großlage auf dem Etikett sind daher meist, das muss man jetzt mal sagen, da kommen wir auch gleich nochmal zu, von einer im Vergleich nicht gut angesehenen Lage. Ein Verschnitt von Trauben aus verschiedenen Lagen innerhalb einer Großlage und viele Großlagen, das muss man ja mal sagen, haben einen schlechten Ruf unter Verbrauchern und Winzer. Deshalb wurde ja auch in den letzten Jahren im Zuge der Reform des Weingesetzes über die Zukunft diskutiert. Wir haben ja da vor kurzem auch eine Novelle von der Frau Klöckner bei dem Gesetzgeber gehabt sozusagen. Das Thema Großlage hat dem deutschen Wein also nicht immer gut getan. Und wir haben es eben ja schon mal genannt, Stichwort Niersteiner Gutes Domtal.
Ja.
Tom, das waren die Kritikpunkte in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre. Niersteiner Gutes Domtal.
Ja, nicht mal, man muss nicht bei Niersteiner Gutes Domtal.
Nein, da, man kann synonym.
Also es geht bei allen Großlagen ist das Problem, der René hat es ja eben erklärt. Da sind Weine, die aus der für den Großlage geltenden Bereich kommen. Das können mehrere Gemeinden sein, mehrere Gemarkungen sein. Ein Dutzend, noch mehr. Ja, so. Und das heißt, warum hat man das überhaupt damals 1971 gemacht? Da ging es darum, dass Winzer, die dann im Anführungszeichen Hinterland Weine angebaut haben, also einfach ihre Weine besser vermarkten können. Nämlich damals waren die Top-Lagen und die Top-Güter am Rhein angesiedelt. Das ging runter von Bingen, also jetzt wenn man mal in Hessen mal nimmt, eben bis runter Worms. Da kamen eben die Top-Weine, die Top-Güter her. Da gab es große Weinbarone, sage ich jetzt mal, in Nierstein, Gustav Adolf Schmidt und so weiter, bekannte Güter, Sittmann in Oppenheim. Ja. Und das Problem war, man wollte halt eben auch in anderen Gemeinden, die nicht so bekannt waren, eben partizipieren. Mhm. Der Grundgedanke, okay, allerdings war es dann so, die Namensgeber für diese Großlagen, ich sage jetzt Nierstein der Gutes Domtal oder Oppenheimer Grötenbrunnen, die waren verbrannt. Mhm. Warum? Erstens mal war nicht klar, also ein Oppenheimer Grötenbrunnen, der konnte ja auch woanders gewachsen sein, in einer dieser anderen Lagen, in einer anderen Gemeinden, wo es dann unter Umständen auch mal eine schlechtere Lage gab. So. Und der Oppenheimer Grötenbrunnen war aber auch dann auf einmal im Lebensmitteleinzelhandel, auch das Nierstein Gutes Domtal, der Mainzer Domherr und wie die alle hießen, Bückware für eine Mark, damals noch eine Mark 90 oder so, ja, heute 1,90 Euro oder maximal 2,29 Euro. Ja. Und das heißt, das waren in Weinen, die waren in großen Gebinden, wurden die dann an die Mosel zu den großen Kellereien gefahren, dort wurden die eben abgefüllt und gingen dann zurück in den Lebensmitteleinzelhandel. Und das ist natürlich so, dass dann auf einmal kein Winzer, der jetzt in der Originallage Oppenheimer Grötenbrunnen, die eine sehr gute Lage ist, ja, dann auf einmal noch Oppenheimer Grötenbrunnen abgefüllt hat, weil die Kunden haben gesagt, ja Moment mal, was willst du mir jetzt mit einem Oppenheimer Grötenbrunnen für 6 Mark oder für 7 Mark sagen, den kriege ich doch im Supermarkt für einen 1,29 Mark.
Ja. Ja. Aber gut, damals war die Qualität, das muss man auch sagen, die Qualität hat ja seitdem, das sind ja auch mittlerweile teilweise an 50 Jahre, hat enorme Sprünge gemacht und zum Glück sind wir da so.
Ja, wobei, also jetzt mal ganz ehrlich, klar, auch die Kellereien haben mittlerweile Qualitätskonzepte, super, die sie fahren und die auch dann wirklich auch eben LEH-Verhältnisse, auch gute
wir probieren Weine in die Flasche. Auch oft, du erinnerst, Weinforum, da sind ist, qualitativ na, aber, gute Weine dabei und alles ist gut. Also, Tom, zurück aber zu den Einzellagen. Die Einzellage ist im Weinbau im Gegensatz zur Großlage eine detailliertere Angabe auf dem Weinetikett. Sie bezeichnet eine bestimmte Rebfläche, die mindestens 5 Hektar groß sein muss. Da gibt es auch so Ausnahmen noch bei Toplagen. In Verbindung mit der Einzelnahme wird auf dem Etikett auch die Ortsbezeichnung genannt, zum Beispiel Binger Scharlachberg. Einst eine Lage von Weltruf, wurde die Toplage in den letzten Jahrzehnten doch sehr von den Winzern vernachlässigt. 1248 erstmalig erwähnt, wobei der Name auf die scharlachrote Farbe des eisenoxidhaltigen Gesteins zurückzuführen ist. Erst in den letzten Jahren arbeiten viele Winzer wieder an dem Renommee der bedeutenden Lage. 26 Hektar umfasst die Einzellage auf einer Meereshöhe von 100 bis 200 Metern. Durch die südliche Exposition gedeihen die Reben dort echt prächtig. Wir kennen ja einige Winzer, die sich dort sehr bemühen, zum Beispiel Riffel in Bingen, einer der Top-Aufsteiger in Rheinhessen in den letzten Jahren, den Frank Hemmes in Bingen-Kempten mit seiner Weinschule. Du erinnerst dich an den Viognier, den wir mal besprochen haben für unser Magazin.
Ja, den hatten wir ja auch schon in der vergangenen Folge. Ich glaube, in der ersten Staffel hatten wir den Frank Hemmes schon mal drin gehabt.
Ja, den haben wir schon mal benannt. Und du erinnerst dich auch, kurze Anekdote, an dieses Thema Eisel Riesling. Der Name Eisel ist wohl auf den höheren Eisengehalt im Boden zurückzuführen. Also da gibt es einen alten Flurnamen sozusagen.
Eine Kleinstlage.
In der Kleinstlage, ja. Und zu der Zeit, als er das verwerten wollte, ging das noch nicht sozusagen den alten Flurnamen dann machen. Und dann ist er einfach auf
die... Also er wollte seinen Riesling Eisel eben aus dieser Kleinstlage.
Wie den Flurgewandnamen, den wollte er nennen. Und das ging damals rechtlich noch nicht. Und dann ist er einfach hingegangen und hat auf Englisch I sell, also ich verkaufe, Riesling draus gemacht und Top-Produkt. Heute ist die Verwendung der alten Flurgewandnamen wieder möglich. Voraussetzung ist es, dass bei der Kammer beantragt wird. Dort gibt es eine Liste, welche Namen schon gesetzt sind. Teilen sich mehrere Winzer die Gemarkung, muss nur einer beantragen und allen können es aber auch nutzen. Durch die gesteinsreichen Böden überstehen die Reben besonders nasse Jahre ohne Probleme. Starke Winde aus dem Hunsrück tragen außerdem dazu bei, die Gesundheit der Trauben bis spät in den Herbst hinein zu erhalten. Und die Lage, Tom, die hat ein Alleinstellungsmerkmal.
Aha.
Ja, Quarzit ist die Bezeichnung des Gesteins, auf dem der Weinberg wächst. Durch den Quarzit wird der Wein kräftig und mineralisch. Aber Tom, erklär doch mal unseren Zuhörern nochmal, was ist denn Quarzit und was macht da die Einzigartigkeit aus?
Ja, so jetzt Obacht, Hörerinnen und Hörer, jetzt geht's in die Geologie. Also Quarzit ist, wie man sich denken kann, ein Gestein, ein stark verfestigter Sandstein. Es ist ein mittelgründiger, steiniger und sandiger Lehmboden mit mäßiger Speicherfähigkeit, aber, und das ist wichtig, einer guten Durchlüftung. Er ist nährstoffarm mit einer sauren Bodenreaktion, aber einer guten Erwärmbarkeit und mäßig bis gut zu durchwurzeln. Das ist für die Reben natürlich auch wichtig.
Die müssen sich ein bisschen quälen.
Ja, die müssen sich quälen und nehmen dabei aber auch dann ganz viel aus diesem Boden auf. In Rheinhessen gibt es nur 1% Quarzit bei der Gesamtfläche. Das heißt, es ist also ein wirkliches Juwel, was die Binger da haben. Ne? Es kommt eben vor allem am Binger Scharlachberg vor. Und jetzt ist noch ein Tipp von uns, den ich jetzt hier einflechten möchte, ist, es muss nicht immer die Einzellage sein, ja, wie uns beispielsweise der Simon Beiser, ein Winzer aus Fendersheim, mit seiner Steillage 50% Hangneigung, man höre und staune, Binger Schlossberg Schwätzerchen. Diese Lagebezeichnung rührt zum einen von der Burg Klopp her, 1781 im Schlossberg, zum anderen von einer Traditionsfigur des Binger Winzerfestes, nämlich der Prinzessin Schwätzerchen. Prinzess Schwätzerchen, so heißt es.
Genau.
Ja. Und ihr Name geht möglicherweise, das weiß man jetzt nicht so genau, auf eine alte Weinbergsbezeichnung zurück, die 1471 genannt wird, am Schwätzgen. Ja. Also hinter dem Namen könnte sich vermutlich der Name des ehemaligen Besitzers verbergen, Schwätzer beispielsweise.
Vielleicht war er auch einer.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also der Simon Beiser, der baut dann in diesem Binger Schlossberg Schwätzerchen Silvaner und Riesling an. Und die Lage grenzt an den Scharlachberg an. Ja? Und der bringt unglaublich elegante Weine mit seiner prickelnden Frische und einer schönen Mineralität hervor. Und jetzt kommen wir noch kurz zu Beisers in Fendersheim. Also was da wirklich urig ist, wo man tolle önologische, also sprich Wein, aber auch kulinarische Gelöse erleben kann, ist, wenn man montags da in die Vinothek ist dann geöffnet, ja, und das ist der Vetter Riesling, die Straußwirtschaft, wobei die hat immer nur montags auf. Und auch da, wir hatten es ja bei der Folge über die Straußwirtschaft.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir sind ja bei Folge 5, aber da haben wir tatsächlich Speises vergessen, weil man sitzt echt sehr malerisch.
Super, super Weine, super Essen, allerdings die Platzzahl ist sehr begrenzt. Wenn man da hin will, bitte vorher anrufen.
Ja, hat auch jetzt nochmal einen fetten Preis bekommen für seine Scheurebe, die du ja auch sehr liebst, die Tabula Rasa.
Nein, es ist nicht Tabula Rasa, nein, es ist der liebliche Scheurebe.
Aber wir lieben Tabula Rasa.
Den
Fehler hatte ich gemacht, aber okay.
Im Zweifelsfall lieben wir alles, was mit Scheurebe zu tun hat. Da ist lieblich und trocken dabei.
Sagen wir so, Tabula Rasa hätte sowieso...
Am Ende ist bei uns eigentlich immer alles Tabula Rasa.
Okay. Aber springen wir mal rüber in den Rheingau, weil auch da gibt es tolle, namhafte Weinlagen. Und da haben wir uns mal einen rausgesucht, und zwar Assmannshäuser Höllenberg. In Assmannshausen, wie der Name schon sagt. Und auch da ist es Schiefer und Quarzit. Also in Rheinhessen tatsächlich mehr im Bereich Bingen.
Ja, aber es ist ja schräg.
Aber es ist aber ja im Prinzip ist, schräg gegenüber.
Man kann fast drüber spucken, ja,
wenn der Rhein nicht dazwischen wäre.
Richtig.
Und Hölle ist in uns Nierstandern ja ein Begriff. Ja, das hatten wir auch.
In der Straußwirtschaftsfolge.
Deswegen habe ich gesagt, bitte nicht spoilern. Ja. Liegt doch eine kleine und feine Lage von uns in Nierstein direkt am Rhein, Richtung Oppenheim, am alten Steinbruch. Klingt ja erstmal nach Fegefeuer und so weiter, aber weit gefehlt. Denn Hölle, Halde, ist einfach die alte Bezeichnung für einen sehr steilen Hang oder Berg. Und dieser Begriff wird in vielen Weinanbaugebieten benutzt.
Aber der Wein, der dort angebaut wird, von unserem Freund Eggy Gröhl und der Jost Senfter hat ja auch da einen Weinberg, die also sitzt höllisch gut.
Das stimmt. Ja. Ja, steil ist diese weltberühmte 46 Hektar große Lage im Rheingau schon. 30-60% Hangneigung sind gesetzt. Also ich sage, beim Ernte muss man schon mal den Fuß an der Eimer stellen, dass der nicht wegrollt.
Ja, man muss sich da, anseilen.
Anseilen. Ja, ja, und bei Rheingau denkt man ja primär erstmal immer an Riesling. Wie kommt es dann, dass wir hier Weinberge haben, die bereits seit dem 13. Jahrhundert dazu dienen, ja, spektakuläre Spätburgunder von Weltruf hervorzubringen. Und das ja auch schon ziemlich lange.
Ja, ja.
Also Rheingau, Riesling, also, und jetzt haben wir auf einmal Spätburgunder. Ja,
also Spätburgunder ist die, also der Riesling ist nach wie vor die dominierende Sorte im, ja, Rheingau, das ist gar keine Frage. Spätburgunder ist aber die zweite Sorte, die sich da etabliert hat und vor allem auch in Astmannshausen, weil Astmannshausen steht wirklich für absolut fulminante Spätburgunder, die auch den internationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchen,
stimmt,
muss man ganz einfach sagen. Und zurück geht das Ganze so ein bisschen auf die Zisterzienser, die hatten wir ja auch schon mehrfach gehabt. Die haben also für den Weinbau, die Mönche haben da einiges geleistet, schon in ganz frühen Jahren, wobei man sagen muss, ja, die haben wahrscheinlich auch ganz gern mal ordentlich eingepischelt und auch dann, wenn das so war, auch gern guten Wein getrunken.
Eingepetzt.
Ja, ora et labora. Und die Zisterzienser saßen im Kloster Marienthal, da gehen jedes Jahr Wallfahrten hin nach Marienthal, also auch ein Wallfahrtsort, und sie schenken den Wein im 15. Jahrhundert an Festtagen aus. 1740 wird dann der Rotweinanbau erstmals urkundlich bestätigt dort. Auch Goethe, der war ja überall, unter anderem dann auch natürlich, weil es nahegelegen war im Rheingau, erfreute sich 1814 bei seiner Rheinreise an den vorzüglichen Weinen. Andere namhafte Weinkenner des 19. Jahrhunderts stellten erste Vergleiche an und lobten die Überlegenheit der hiesigen Roten über den nicht so aussagekräftigen Vin de Pape von der südlichen Rhone. Heute noch als Châteauneuf du Pape bekannt.
Da muss ich ja mal kurz schmunzeln.
Naja, gut, es sind, also ich sag dir ganz ehrlich, es sind natürlich andere Weine, ja, die kann man so nicht direkt vergleichen, aber ich finde in puncto Qualität, wir sollten da unser Licht mit dem Spätburgunder, ob jetzt aus dem Rheingau, aus Baden oder von der Ahr, sollten wir da nicht unter den Scheffel stellen. Ja. Damals, ganz witzig, vielleicht hier noch an der Stelle, wurde der Spätburgunder Klebrot genannt. Und das ist nicht das einzige Synonym für den Spätburgunder. Der hat nämlich insgesamt 300 weltweit und belegt natürlich damit auch so ein bisschen die lange Anbautradition dieser Sorte. Also wir kennen ja, wenn wir hier von Spätburgunder sprechen, dann vielleicht noch das Synonym Pinot Noir, das ist so die internationale frankophile Bezeichnung,
ja,
oder eben Klefner.
Ja, Klefner aus dem süddeutschen Raum.
Ja, genau. Ja. Und als Ursprung gilt ja hier der blaue Abst, den wir ja schon in der Folge mit den historischen Rebsorten hatten und der auch heute wieder angebaut wird. Hier ist sie wieder. Wie in jeder Woche unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Wahnsinn! Ja, Tom, heute hat der Weinentdecker mal wieder einen ausgegraben. Und zwar haben wir heute 2016er Uffhofener La Roche Spätburgunder Trocken vom Weingut Gut Galli in Flonheim. Erstmal zum Wein. Du siehst ja schon, wir haben hier fettes, gedecktes Granatrot mit deutlich violetten Reflexen.
Bin ich bei dir.
So, ja. Und bevor wir da jetzt noch viel reden, tun wir erstmal probieren.
Eine bärige Nase.
Ja, Kirsche, schwarze Johannisbeere, Brombeere.
Brombeere auf jeden Fall.
Waldhimbeeren. Aber der hat auch so ein bisschen was Kräutriges, was mir gut gefällt. Oh, das, ich muss jetzt gerade mal
Rosmarin, Thymian, sowas in die Richtung.
Der ist, zieht ganz schön Mundwasser.
Ja, ja, genau.
Ja, und das bringt dem so eine zusätzliche Facette und auch so einen ganz erfrischenden Touch.
Ja, das ist auch das, was den, das, was diesen Wein auch interessant macht. Ja, weil ich meine, dunkle Beeren hast du in einem Rotwein eigentlich immer drin. Ja, aber jetzt immer mit in der Kombination mit dieser Kräutrigkeit, ja, ist das spannend.
Ja, und jetzt noch die Röstaromen. Da haben wir auch so ein bisschen Hauch Pfeffer. Wir haben auch ein bisschen was Wacholder. Das gibt Tiefe und Struktur. Ich finde ihn jetzt auch geil gereift schon.
Ja.
Saftige Frucht, weiche Tannine, erfrischende Säure und diese gewisse Pikanz, die wir da haben, macht langer Nachhall. So, Essen, da sind wir schon beim Thema. Geiler Stoff für so die Grillzeit auch gebacken. Schafskäse mit Tomaten, Thymian, Rosmarin, Olivenöl. Vorschlag vom Weingut fand ich auch cool. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Kaninchenragout mit Oliven und Tomaten, also ein bisschen mediterran gemacht. Da passt der sicherlich auch ganz gut. Und Reuhessisch, Blutwurst gebraten mit karamellisierten Äpfeln, geschmolzene Zwiebeln und ein schönes Risotto noch dazu.
Ja.
Ich krieg Hunger, merkst du es?
Ja, natürlich, aber das mit der Blutwurst, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde,
also die Gewürzigkeit,
ja, dann, genau. Es gibt ja in ganz vielen Straußwirtschaften mittlerweile Gerichte mit Blutwurst, mit gebratener Blutwurst oder so oder überbackener Blutwurst, und das ist ein Gericht, oder diese Speise, also diese Form der Darreichung von Blutwurst, ist was super gut zu Wein passt. Habe ich schon mehrfach festgestellt.
Ja. So, und jetzt nochmal ein bisschen was zum Weingut. Oberbegriff ist, oder Slogan, Träume leben. Viele reden davon. Familie Galli hat es getan. 1995 haben sich Klaus Galli, Techniker Weinbau, und seine Frau Ortrud ihren Traum vom eigenen Weingut verwirklicht. Im, muss schon sagen, malerischen Flohenheim haben ihre Träume ein Zuhause gefunden. So wurden sie Jungwinzer mit Mitte 30.
Allerdings, ja, das waren Spätstarter, ja.
Ja, aber wir haben ja schon in vielen Folgen jetzt Quereinsteiger oder Neustarter oder sowas gehabt. Und da muss man sagen, mit 6 Hektar gestartet, heute haben sie 13.
Der Sohn ist schon dabei, ja, also ist der mittlerweile auch eingestiegen.
Da komme ich noch
da
dazu.
Da kommst du aber noch dazu.
Genau, okay. Also wenn die richtige Weinbautradition fehlt, keine die Richtung weist, keiner reinredet, muss man eine eigene Tradition erschaffen, sagen sie. Mhm. So wie sie die Weine verstehen, die Menschen betrachten und die Welt sehen. Unterschiedlich, individuell. Selbstverständlich auch bei den Rebsorten, da sind sie relativ traditionell. Mhm. Wir wissen, sie sind große Portugieser-Liebhaber auch.
Und an dieser Stelle, absolut. Also wenn jemand mal einen richtig guten Portugieser, eine Rebsorte, die ja meistens völlig unterbewertet ist, weil das eben meistens nur in Form von Portugieser Weißherbst im Supermarkt zu haben ist, aber wenn man einen richtig coolen Portugieser trinken will, der geht zum Klaus Galli, zum Gut Galli, so heißt es jetzt und trinkt da wirklich guten Portugieser.
Ja, sensationell. Abartischen, muss man schon
sagen. Ja, der ist oberabartisch.
Ja, der ist oberabartisch. Also gut. Sehr schön. Und ja, die nächste Generation steht auch schon parat. Sohn Jonathan ist mit eingestiegen, hat Weinbau gelernt, dann in Feischhösheim Weinbautechniker. Und der Kleine, der Sohn Johannes, hat gerade mit der Lehre begonnen. Sie sind dabei, jetzt auch auf Bio umzustellen und sowas. Also herzliche Menschen, tolle Familie, tolle Produkte, und wenn man in Flohenheim ist, kann man wunderbar auch Hiveltour wandern und dann bei Galli's vorbei und sich ein bisschen den Kofferraum voll machen.
Und wenn jemand mal erfahren will, wie Leidenschaft für das eigene Produkt funktioniert, der sollte unbedingt eine Probe, eine Weinprobe beim Klaus Galli mitmachen. Es ist fantastisch, wie dieser Mensch über seinen Wein erzählt, über sein Produkt. Das sollte man sich wirklich mal antun. Man geht hinterher nicht nur mit einem guten Wein nach Hause, sondern auch mit einem sehr guten Gefühl.
Sehr schön. Das hätte ich besser nicht sagen können. Wir wollten vielleicht noch was zu La Roche sagen, weil Uffhofener La Roche, die Lage, wo das herkommt, die Lage war mal im Besitz einer Hugenottenfamilie La Roche aus Erbes-Büdesheim, ist 26 Hektar groß, hat Steil- und Plateaulagen, ist in der Gemeinde Flohenheim, aber Gemarkung Uffhofen. Deswegen Uffhofener La Roche, Spätburgunder. Die Werte noch 0,5 Gramm Restzucker, 4,3 Säure, 13,5 Alkohol, Preis 24 Euro, jeder Cent wert.
Absolut.
Ja, tolles Produkt.
Wir gehen zur nächsten bekannten und wirklich großen Toplage. An der Hessischen Bergstraße ist es das Heppenheimer Zehntgericht. In Heppenheim, wie der Name schon sagt. Diese Lage ist nach der ehemaligen Gerichtsstätte am Heppenheimer Landberg benannt, an der mehr, und das ist jetzt, finde ich, ganz imposant, mehr als 1000 Jahre lang Recht gesprochen wurde.
Wahnsinn, gell?
Ja. Erst 1971 wurde das Weinanbaugebiet Hessische Bergstraße gegründet, übrigens. Das ist auch ganz interessant. Bis zur Wiedervereinigung war das Weinanbaugebiet mit 450 Hektar das kleinste in Deutschland.
Klein, aber fein.
Ja, heute ist es Sachsen. Ja. Die Lage Zehntgericht war erst Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Zusammenlegung von 300 Einzelparzellen zusammengekauft worden. Das hatte einen Grund. Mhm. Von 1927 bis 1929 nämlich unterhielt die Weinbauschule Oppenheim, das ist auf der anderen Rheinseite, dort einen Versuchsweinberg zur Erforschung reblausresistenter Unterlagen. Dazu hatte man auch schon was gemacht, der Name Schorsch Muck, nur mal so kurz eingestreut für Stammhörer, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, da ging es um Reblaus und Amerikaner und Aufropfrebe und so weiter, also das hatten wir damals eben genannt.
Ja, und da haben die natürlich auch dran geforscht und haben gesagt, was ja. ist es? Und politisch gehörten wir damals ja noch zusammen sozusagen. Ja,
zu Hessen, klar. Genau. Also das Großherzogtum und da ist halt auch vor allen Dingen der Ernst Lüttich als Großherzogtum so nennen, ja, der auch beim Weinbau, hat beispielsweise die Weinbauschule gegründet. Ja?
Also, genau.
Der hat auch einigen Anteil daran, dass es mit dem Weinbau und mit Erforschung und mit Qualität eben voranging.
Zehntgericht hat aber auch, glaube ich, nochmal gerade deswegen so einen ursprünglichen Namen. Viele sagen an der Hessischen Bergstraße gar nicht Zehntgericht, sondern die sagen dann Rebmuttergarten oder Rebschule.
Ach so, mit Bezug auf die Weinbauschule.
Ja, genau.
Ja, okay. Also steht man im Zehntgericht und dann schaut man direkt auf das Ried, also das ist das Rheintal von, wenn man dann eben so quasi auf die andere Rheinseite blickt, das ist das Hessische Ried. Und das ist auch eine wunderschöne Gegend, ja. Und linker Hand befindet sich dann der Ortskern von Heppenheim mit der Starkenburg und rechter Hand die Gemeinde Bensheim, die Stadt Bensheim mit dem Hemsberg. Zwischen den beiden Orten erstrecken sich kleinparzellierte Weinberge, die im unteren Bereich mit einem tiefgründigen Löss- und Lehmboden ausgestattet sind. Aber im oberen Drittel gibt es dann eine Lössauflage.
Mhm.
1945 gelangte der Weinberg Heppenheimer Zehntgericht nebst der stattlichen Villa durch Festlegung der Besatzungsgrenzen unter die Ägide der Landwirtschaftskammer Hessen-Nassau.
Genau, das ist wichtig, dass man sagt, da wurde das alles geändert. Und die Lage ist seit dem Jahr 1970 im Alleinbesitz der hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach, nennt sich da Domäne Bergstraße. 35 Hektar Rebflächen werden insgesamt bewirtschaftet, damit größtes Weingut an der Bergstraße. Die Lagen Heppenheimer Zehntgericht und Schönberger Herrenwingert befinden sich im Alleinbesitz. 65% wird da an Riesling angebaut und der Oberbegriff des Kloster Eberbach, also hat insgesamt
Staatsweingut
hat 220 Hektar, das ist der Hammer.
Mhm.
Und die Domäne Bergstraße ist das einzige VDP-Weingut an der Bergstraße, hat die ersten Riesling-Trockenbär auslesen und den ersten Eiswein an der Bergstraße produzieren können. Das ist halt das Resultat vorbildlicher Weinbergspflege und Kellerwirtschaft. Da muss man einfach sagen. So. Darüber hinaus haben die so ein bisschen Fokus auf Schädlingsbekämpfung. Da waren sie biologische Vorreiter. Die führten als erstes an der Bergstraße diese Pheromonfalle. Also wenn ihr mal rumlauft und seht kleine braune Hänger in den Wingerzeilen.
Rot und braun.
Also ja, so
rot-braun.
Plastikaufhänger, das sind diese Pheromonfallen und verzichteten dann dadurch auf Einsatz
von. Ja, aber vielleicht sollte man ganz kurz Pheromonfallen nochmal erklären. Ja?
Ich will nicht spoilern. Ah, erklär es. Weil also wir haben ja noch eine Folge.
Ja, aber ich denke mir mal, wir sollten jetzt unsere Hörerinnen und unsere Hörer man soll es jetzt ganz kurz erklären.
Ja, auf, dann.
Also, Pheromonfallen sind im Prinzip, da sind Lockstoffe drin, die eben die Menschen sexuell verwirren. Ja? Also die und dann eben, das kommt dazu, dass sie nicht mehr zu den Weibchen kommen und sich nicht mehr vermehren.
Haben wir gesagt, wen sie verwirren?
Ja, die Weibchen.
Nein,
die Menschen.
Welche Gattung?
Ach so, das ist der Traubenwickler.
Ja.
Entschuldigung, das ist ein Schädling im Weinbau, der Traubenwickler. Und
genau.
Und das, mit der sich nicht vermehrt, werden diese Lockstoffe an diesen Pheromonfallen ausgeströmt. Und so kommt es eben dazu, dass die Menschen
Population
die Weibchen nicht mehr finden und dass die Population dann eben nicht oben geht. Ein Satz dazu noch, René. Hm? Ich bin ganz froh, dass es bei uns Menschen keine Pheromonfallen gibt.
Ja, ja. Also heute ist die Lage Zehntgericht ca. 15,5 Hektar groß. Leitrebsorte ist nach wie vor Riesling. Dann kommt aber auch Grauburgunder, Dornfelder, Spätburgunder und Gewürztraminer.
Mhm.
Was auch interessant ist, der Hang ist wegen der Erosion dauerbegrünt. Und in der Regel gibt es wirklich einen geringen Ertrag von 60 Hektoliter pro Hektar. Also das macht so ungefähr 240.000 Flaschen.
Ja, das ist gar nicht so viel. Und 60 Hektoliter ist, wenn man das mal in Relation setzt, also es dürfen an Qualitätswein auf den Hektar, dürfen 10.500 Hektoliter angebaut werden. Das heißt, die bleiben da deutlich drunter. Ne?
Mhm.
Und entsprechend verdichtet ist natürlich auch das Lesegut und das Erntegut, was dann eben gekeltert wird und dann auf die Flasche kommt.
Ja, und im Vergleich zu dem anderen hessischen Anbaugebiet, also im Rheingau, sind die Weine so feinfruchtiger, filigraner, sind weniger säurebetont. Man sagt auch, der Bergstresser Riesling entwickelt sich schneller und sei daher auch schneller trinkreif.
Ja. Ja, wobei man jetzt auch dazu, das passt ganz gut dazu, Hessische Bergstraße ist zusammen halt eben mit Regionen in der Pfalz und am Kaiserstuhl, gehört zu den warmen Gegenden in Deutschland, da ist also ganz früh schon Mandelblüte und so weiter.
Das stimmt.
Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Zeit an der Hessischen Bergstraße, ja, gerade im Frühjahr, wenn die Knospen eben aufgehen und wenn das alles dann rosa und dann auch weiß erblüht. Und deshalb, da ist es eben auch ein Ticken wärmer und das kann durchaus so sein. Aber mal zurück nach Rheinhessen, denn es gibt so, glaube ich, keine Lage, die in den letzten Jahren populärer wurde als der 100 Gulden in Appenheim.
Ja, populär weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, die so aufgeploppt ist. Aber da kommen wir dazu, Supermarketing.
Ja, es liegt halt vor allem daran, dass sich 11 Winzer zusammengefunden haben, die eben in dieser 26 Hektar großen Lage Weinberge bewirtschaften. Ja, 100 Gulden, da gibt's natürlich alte Hasen drunter, aber auch junge Aufsteiger in der rheinhessischen Weinszene. Also Namen wie Runkel, Knewitz, Bischel, Schweikart, Willems, Hoffmann, Bettenheimer, Bockius, Franz, Schäfer, Gräß.
Ja, und Zehntenhof, glaube ich.
Da haben wir also alle elf.
Ja, ja. Da ist alles beieinander, ja. Und das sind auch wirklich recht bekannte Namen.
Ja, und gerade Gräß, also Klaus Gräß ist uns beiden ja,
ja
gut bekannt, Tom. Als Juroren bei der Landesweinprämierung haben wir öfter mal den Klaus im Mainzer Schloss getroffen und konnten immer wieder seine wunderbaren Rieslinge aus der Lage bewundern. Das ein oder andere Mal stand er auch auf dem Treffchen, wenn ich jetzt so überlege, ziemlich oft sogar, würde ich sagen.
Ja, ja.
Ja, und er ist auch ein äußerst geselliger Mensch und, da fällt mir auch eine Anekdote. Meine Frau und ich sind vor 3-4 Jahren mal zur späten Stunde durch Appenheim gekommen, weil wir vorher auf einer Veranstaltung waren, bei der uns der Wein überhaupt nicht so zusagen konnte. Und ich hatte noch Lust auf ein Glas und habe dann gesagt, ey komm, wir fahren mal beim Klaus vorbei und gucken mal, ob da noch was geht. Und tatsächlich, es war noch offen, wenn auch nur noch einzelne Nachtschwärmer da waren. Und da saßen auch so ein paar Jungs am Stammtisch und einige der besagten Winzer, die wir eben, waren da schon in fröhlicher Stimmung. Und der Klaus ließ sich auch nicht lumpen, ging dann nochmal in den Keller, hat die eine oder andere Flasche aufgezogen. Und ich glaube, ich würde heute da noch stehen, wenn nicht meine Frau irgendwann gesagt hat, so entweder jetzt ich oder Taxi. Aber es war eine herrliche Erinnerung, weil wir auch da mal so die Bandbreite seiner Rieslinge inklusive 100 Gulden da abgecheckt haben.
Aber dieser Satz, ich oder Taxi, der ist mir durchaus auch geläufig.
Ja, aber zurück zum 100 Gulden.
Der jetzige Name vom 100 Gulden erstand im 14. Jahrhundert und zu dieser Zeit wechselte die Lage nämlich mehrmals die Besitzer und es wurden damals schon hohe Beträge in rheinischen Goldgulden dafür bezahlt.
Ping, ping, genau.
Genau, die Lage war dann im Mittelalter, tauchte die immer mehr auf mehreren päpstlichen Schenkungsurkunden auf. Im Jahr 1148 wurde der 100 Gulden von Papst Eugen III. Dem Kloster Disi Bodenberg zur Nutzung überlassen. Und anno 1184-85, da gibt es unterschiedliche Quellenangaben, wurden die Nutzungsrechte von Papst Lucius III. Dem Kloster Rupertsberg überschrieben. Also diese Klosterurkunden, die es damals gab, das sind im Prinzip ganz wichtige
Schätze.
Ja, Schätze und auch historische Wegweiser, beispielsweise Erstnennungen von Namen, ja, wie Oppenheim, Nierstein und so weiter,
Niersteiner
Glück. Die sind alle in Klosterurkunden niedergelegten Schenkungen, da waren das meistens. Und daraus wissen wir heute, wann solche Namen, Städtenamen, Gemeindenamen zum ersten Mal genannt wurden. Ja, so, also was aber mal losgelöst von diesen ganzen Besitzverhältnissen ganz spannend ist, ist halt eben, dass der 100 Gulden die Lage mit dem höchsten Carbon- oder Carbonatgehalt aller deutschen Weinbergslagen ist. Und daraus, und das haben wir selbst ja schon feststellen können, resultieren Weine mit fruchtiger Säure bei hohen pH-Werten, die dadurch eben sehr mineralisch und trotzdem sehr bekömmlich sind. Die Lage erzeugt durch die geringeren Beerengewichte sehr dichte, feinfruchtige Rieslinge mit ausgeprägter Mineralität.
Ach, zum Boden wollte ich auch noch was sagen. Also das ist halt Kalkstein, welches sich aus den Korallenbänken des tertiären Urmeers gebildet hat. Das kennen wir ja. Und Terra Fusca, der Kalkstein, welcher aus den Korallenbänken entstand, bietet heute Hunderten von Reben die Grundlage für ein gesundes Wachstum.
Ja, dieser Muschelkalk. Also so Muschelkalkbänke gibt es ja auch in Franken, aber das ist wieder was ganz anderes hier, ja.
Ja, aber wir haben in Rheinhessen ja etliche.
Ja, klar.
Aber
speziell Appenheim ist ja schon auch jetzt
ja.
Da auch für Muschelkalk in Rheinhessen bekannt. Jeder der Appenheimer Topwinzer
der einen Anteil an der Top-Lage Appenheimer 100 Gulden bewirtschaftet, ist trotz intensiver Zusammenarbeit, Arbeit, also untereinander, stets darauf bedacht, natürlich seinen eigenen individuellen Stil zu pflegen.
Genau.
Und auch weiter auszubauen. Ja? Die können wirklich gut miteinander, die Appenheimer. Ja? Mm. Aber jeder, und das wird man auch merken, wenn man die Weine probiert, ja, jeder hat so seinen eigenen Stil und das ist auch gut so. Weil
wir wollen keine Uniform.
Genau, Gleichmacherei wäre da auch tödlich, aber das wissen die auch und praktizieren das auch. Und die Winzer haben sich auch noch ein schönes Plätzchen geschaffen, nämlich der Tisch des Weines, so heißt das Ding. Mhm. Der liegt am Prädikatswanderweg Hiveltour Bismarckturm. In Rheinhessen gibt es mehrere Hiveltouren. Hivel heißt Hügel. Mhm. Ja. Und diese Hiveltour Bismarckturm liegt so oberhalb von Appenheim. Mhm.
Ja. Da petzen die ab und zu mal im Sommer ein.
Ja, und zwar an jedem zweiten Sonntag im Monat gibt es einen Ausschank. Und da sind immer zwei von den genannten 100 Gulden Weingüter zusammen und schenken aus. Ja. Und dann gibt es auch also kulinarisch wirklich was Tolles. Und zwar vom Restaurant 100 Gulden Mühle von der Eva Eppert oder von der Mühlenschenke der Familie Heucher.
Genau, und apropos Eva Eppert, das ist ein guter Hinweis nochmal. Das ist ja mit einer unserer Vorzeige Köchinnen auf höchstem Niveau in Rheinhessen, die in ihrer historischen und sehr malerischen 100-Gulden-Mühle hervorragend kocht und wo man auch die Weine der Appenheimer Winzer auch genießen kann. So sitzt man im Mühlengarten und kann den Blick über die komplette Lage schweifen lassen und, wie man in Rheinhessen so sagt, der Herrgott ein guter Mann sein lassen. So, dann will ich nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten heute nochmal die VDP-Lagen, die Klassifizierung. Ihr erinnert euch an den Dreisprung Bereich, Großlage, Lage und Einzellage. Wir haben euch vorgestellt den Binger Scharlachberg, Assmannshäuser Höllenberg, Heppenheimer Zehntgericht und den Appenheimer 100 Gulden. Wie geht's denn nächste Woche weiter, Tom?
Ja, in der nächsten Woche geht's wiederum mit einer hoffentlich interessanten, aber ich denke schon Folge weiter. Die Überschrift heißt Gemeinsam geht's besser und inhaltlich geht's dabei um Winzervereinigungen im VRM-Land. Also VRM-Land heißt Rheinhessen, Rheingau, Hessische Bergstraße, Nahe.
Ich will mir das wieder und gemacht haben, weißt du, da schließt sich der Kreis. Wir haben eben die Vereinigung der Appenheimer Winzer und du haust jetzt raus, dass wir in der nächsten Woche, ich bin immer wieder bass erstaunt, wie wir das hinkriegen.
Ja, und vor allen Dingen ist es bei diesen Winzervereinigungen ja so, da hinter jeder dieser Vereinigung steckt auch eine spannende Geschichte und die erzählen wir euch beim nächsten Mal.
Ja, bis dahin, macht's gut, schöne Woche und wir hören uns. Tschö.
Gute René.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Wein mal eins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Angebot der VRM.